war einmal ein kleiner Vogel. Der wollte kein Influencer sein.
Ich will ein Podfluencer werden.
Und genau dafür gibt's das Podfluencer Festival.
Am 24. und 25. Oktober in München.
Workshops, Live-Podcast, Indie-Vibes.
Und die große Verleihung der Podfluencer Awards.
Schnapp dir dein Early-Bird-Ticket, bevor ich's tu.
Podfluencer Festival, wo Stimmen fliegen lernen.
Moin Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flimmerkiste mit Margot, der Film- und Serien-Podcast und der Besprechung von Weapons. Ja, ausnahmsweise mal einen Horrorfilm bei mir im Podcast und dazu habe ich in diesem Jahr wieder mal einen neuen Gast eingeladen und es freut mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat. Thorsten vom Szenerie-Podcast. Grüß dich, Thorsten.
Hallo Marco. Ich muss sagen, ich bin froh, heute mal dabei zu sein. Wir haben ja schon jetzt ein bisschen Kontakt und freue mich, dass wir heute auch mal über einen Horrorfilm reden. Bin ich mal gespannt, ja.
Ja, ist mal schön, auch mal Gast zu sein, ne? Und nicht der Host seines eigenen Podcasts. Kenne ich, ist immer sehr angenehm.
Das kann ich mir gern öfter vorstellen, ja.
Ah, auf jeden Fall, sehr, sehr gerne. Ja, du bist ja auch, vielleicht kurz zu dir und deinem Podcast so als Person, Du bist ja ja auch relativ frisch, wenn man so will, im Podcast-Game. Und ich habe es ja gerade schon gesagt, Szenerie-Podcast, werde ich euch dann natürlich auch alles in den Shownotes verlinken. Erzähl doch mal ein bisschen, wie bist du denn zum Podcasten gekommen? Was hat dich dazu bewegt?
Ganz genau, kann ich ja mal kurz erzählen. Also ich mache das jetzt im vierten Monat. Ich habe Ende April dieses Jahres dann angefangen, die erste Folge hochzuladen. Wir sind mittlerweile bei 17 Folgen und einem Special. Kommt jede Woche Mittwoch, kommt eine neue Folge und ja, die Specials, wenn es halt passt, auch wegen der Arbeit. Ich bin halt auch nebenbei voll berufstätig. Ich bin ja klischeehafterweise Lokführer im Fernverkehr.
Bitte keine Nachrichten wegen der Verspätung, ne? Also das lasst doch mal lieber. Nee,
dafür kann ich nichts. Ich bin im Güterverkehr. Ich kann nichts dafür. Ich bin sehr leidtragender davon. Genau, und ja, daher hatte ich halt vorher auch lange Gastfahrten immer schon Zeit, viel Podcasts zu hören, habe in verschiedenste Bereiche, nicht nur Film und Serien, sondern auch übergreifend in andere Bereiche immer viele Podcasts gehört und dachte mir schon so, Mensch, du hast ja so viel Lust, auch mal selber über Filme und Serien zu reden. Und da dachte ich mir, ja, was würde sich besser anbieten als ein Podcast? Ist ja in aller Munde, macht ja heutzutage gefühlt jeder, also gerade in der prominenten Szene noch mehr als privaten und ja, da dachte ich mir, warum nicht? Und dann habe ich halt den Szenerie Film und Serien Podcast gegründet und ja, wie du ja auch weißt, jede Woche mit wechselnden Gästen. Meistens war jetzt auch die liebe Melanie dabei, die so ein bisschen auf den Asia-Content mehr Wert legt und dann habe ich auch, wie gesagt, mit Roland, Benny, Sandra, verschiedenste Leute, die halt verschiedenste Rubriken immer mitbringen und genau, darüber sprechen wir dann.
Ja, liebe Grüße natürlich an alle, ne? Und auch nochmal on record natürlich, ihr macht das alles super. Also gerne, gerne weiter so. Also
da werden sie sich freuen.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr schön. Also es kann ja nie genug Podcasts geben und wie es auch immer ein Podcast-Freund von mir sagt, klar gibt's schon viele Podcasts, aber die eine Meinung haben, aber es gibt noch keinen Podcast mit deiner Meinung und umso schöner ist es ja, dass deiner jetzt auch existiert. Also hört da gerne rein. Da gibt's am Mittwoch dann, wenn ihr die Folge aktuell jetzt hier am Montag hört zu Weapons, dann Folge 18. Willst du vielleicht schon sagen, um was es so ein bisschen geht? Kannst du ein bisschen anteasern?
Ja, also auf jeden Fall auch wieder mit einem ganz neuen Gast, mit der lieben Franziska, die das erste Mal mit dabei ist. Und ja, sie hat auch ein bisschen Fable auch für ein bisschen Indie-Filme mehr.
Oh, schön.
Wir werden auch ein bisschen mehr über den Darsteller Timothy Chalamet reden und auch ein bisschen über so seine Werke. Da hat sie auch eine eigene Top 3 mitgebracht, ein bisschen.
Ah ja.
Gerade auch so in Bezug so auf Dune zum Beispiel oder auch Call Me By Your Name. Da gibt's ja auch einige auch sehr gute Filme. Also da könnt ihr auf jeden Fall sehr gespannt sein.
Ja, sehr, sehr gut. Ja, gut. Timothée Chalamet ist bei mir so ein bisschen eigenes Thema, aber das
okay. Ist ja nicht schlimm, wie gesagt. Nee, nee, Filme, ich nicht gut finde.
Es ist ja auch jetzt ein bisschen zu betrieben, aber nur so, also ich finde ihn halt teilweise ein bisschen overhyped, aber ist okay.
Ja, da das ist auf jeden Fall, wie er ja dann auch schon vom Hollywood Reporter zum Teil gefeiert wird als nächste Generation der Schauspieler und alles.
Ja, aber man muss sich ja dann oft gegen andere erwehren, die das anders sehen. Deswegen, alles fein, ist ein guter Darsteller. Ich würde auch nie sagen, dass der schlecht ist, aber für mich ist er ein bisschen zu.
Ich kann ja so viel sagen, mit dieser Top 3 Ranking lasse ich ja den Leuten immer freien Lauf. Ich sage ja immer, sie können was mitbringen, was
ja,
ich will. Das kann eine Filmreihe sein, ein Genre oder halt ein Schauspieler.
Ja.
Und deswegen haben wir halt deswegen gemacht, sonst hätte ich es wahrscheinlich in der Ausführlichkeit gar nicht besprochen. Aber ja, wie gesagt.
Ja, ist ja auch völlig in Ordnung.
Ja, übrigens, noch kurz, weil wir gesagt haben, wir werden ja heute über einen Horrorfilm reden und da reden wir über einen anderen ziemlich bekannten Horrorfilm, nämlich noch über Together. Über den habe ich auch gesehen und da reden wir
dann auch sehr gut
drüber.
Gut, ja, August war ja ist ja eh allgemein sehr horrorlastig.
Auf jeden Fall. Also, obwohl wir im höchsten Sommer, also
jetzt ja, ungewöhnlich sind, eigentlich, ja, stimmt schon.
Eigentlich was für Oktober eigentlich mehr, nicht?
Ich weiß gar nicht, ob wahrscheinlich kommen dann nur Komödien oder Liebesfilme, keine Ahnung, wir werden sehen.
Ja. Geht ja vor allem auch so weiter, nicht? Wenn du überlegst, so als Einleitung jetzt für den heutigen Film, so im September haben wir ja dann auch mit Conjuring 4 und The Long Walk auch wieder zwei Horrorfilme, gleich am Anfang. Ist irgendwie komisch, das
Zeichen. Ja, irgendwie, aber warum auch nicht? Also, Horrorfilme ist ja immer, probieren sie ja immer gut aus, aber da können wir vielleicht, kann ich ja vielleicht ein bisschen zur Anschlussfrage gleich kommen. Mhm. Wie stehst du denn zum Horrorfilm im Allgemeinen? Also, ist das so dein Steckenpferd oder nimmst du das so am Rande mit oder wie ist da so dein Werdegang oder dein Stand jetzt?
Also, ich kann es ja so sagen, wie ich es auch öfter schon im Podcast gesagt habe, ich bin eigentlich mega breit aufgestellt. Also, bevor ich schon den Podcast hatte, habe ich so gefühlt auch bei Sneak Previews alles gesehen, sei es vom französischen Tanzfilm bis hin zum Horror-Splatter-Film, habe ich alles geguckt. Ja. Also, da bin ich wirklich immer voll zu haben für alles, auch Indie-Filme. Aber was Horror angeht, ja, da habe ich schon eine spezielle Leidenschaft. Ich liebe das manchmal auch dann in so eine Low-Budget-Produktion dann abzutauchen. Dann, ich meine, jeder weiß, okay, das ist jetzt keine hochrangige Produktion, jeder weiß, was man da erwarten kann. Aber ich muss sagen, ja, das hat manchmal auch seinen Charme. Und wenn man trotzdem einen schönen Abend hat, wenn man weiß, auf was man sich einlässt, kann das trotzdem Spaß bringen, finde ich. Ja.
Ja, es ist.
Das ist so meine.
Ja, nee, das ist ja auch völlig. Also, so sehe ich es ja auch. Also, man muss natürlich die Filme dann auch immer in dem jeweiligen Entstehungsprozess sehen. Ne? Ihr habt ja auch in eurer letzten Folge die zwei Winnie the Pooh-Filme besprochen.
Ja.
Aber selbst da ist es ja so, wenn du so Filme hast, die mit so einem niedrigen Budget so viel, in Anführungszeichen, für ihre Verhältnisse generieren. Und die haben ja schon einen gewissen Hype quasi gehabt, weil ja die große Kontroverse, oh, die benutzen Disney-Figuren und machen da abgedrehte Sachen mit und sowas. Das ist, macht ja auch schon was. Und ich finde ja allgemein, im Horror-Genre ist es halt einfach so, da wird sich halt auch, und das finde ich auch immer positiv, sehr ausprobiert, weil du kannst es ja auch auf viele verschiedene Bereiche machen. Ne? Wenn man jetzt zum Beispiel nimmt, dieses Jahr vielleicht auch Megan 2.0, der ja eher mehr im Action zu Hause war, ne, also ich sag mal, wenn dann Horror leid, würde ich jetzt mal so behaupten halt, ne? Oder auch Horrorkomödien wie, was weiß ich, Happy Death Day oder Freakier, bis hin jetzt zu den Filmen, die wir jetzt im August hatten. Also da ist ja auch die komplette Bandbreite dabei, Body Horror und woanders hin und ein bisschen expliziter. Also, oder psychischer auch so Horror.
Final Destination, der dieses Jahr wieder kam, ist ja auch nochmal eine ganz andere Richtung.
Stimmt, und da soll es ja auch schon die Fortsetzung in Arbeit sein. Also man merkt ja schon, dass gerade der Horrorbereich sehr, sehr breit aufgestellt ist. Also der muss sich halt nicht nur auf eins festlegen. Klar gibt's Filme oder hat man so gewisse Tropes, die halt wirklich in dem Genre halt verhaftet sind, ne? Das Haus im Wald und so weiter und so fort, ne? Mhm. Also gibt's ja auch ganz oft. Aber ist ja auch nicht schlimm, wenn der Film dann irgendwie was Eigenes damit macht. Und das finde ich bei diesen drei Filmen, die wir jetzt im August hatten, ist es auf jeden Fall so, da ist jeder auf seine Art anders. Ne? Also ich meine, ich habe alle drei gesehen jetzt, Bring Her Back, Together und Weapons.
Wäre meine nächste Frage gewesen, ob du alle drei schon gesehen
hast. Ja, ich habe alle drei gesehen und da merkt man schon, ja, da hat jeder so seins, ne? Ob das jetzt alles super ist oder nicht so super ist, das muss auch jeder für sich selbst entscheiden. Ich glaube, es ist halt auch so, dass es auch ähnlich ist wie bei Komödien, dass auch bei Horror so ist. Es kommt auch immer so auf den persönlichen Geschmack drauf an. Der eine mag halt das lieber, der andere mag das lieber. Also, und das macht dann, glaube ich, auch immer die Bewertung so ein bisschen aus. Ne? Also deswegen, das ist glaube ich, auch sehr, sehr individuell.
Gehe ich voll mit. Also Bring Her Back fehlt mir noch in der Aufzählung. Den muss ich noch schauen.
Ja, da sage ich lieber nicht.
Nee, ich sag ja nur allgemein, den muss schauen. Den habe ich, noch offen. Die anderen beiden, wie gesagt, schon gesehen. Und ich kann ja nur so viel vorweg sagen, dass für mich persönlich zumindest bei denen jetzt im August jetzt keine Gurke dabei war, wo ich sage, der war für mich ein kompletter Reinfall. Also,
würde ich jetzt auch schon mal vorweg sagen. Auch jetzt, wenn ich alle drei gesehen habe, auch nicht sagen. Also, da ist jeder für sich eigen, wie gesagt, das, die Individualität ist dann persönlicher Geschmack halt, ne? Also,
ja.
Aber da kommen wir vielleicht am Ende dann nochmal dazu, wie ich das für mich dann einordne, zumindest bei den drei Filmen, also ohne da weiter drauf einzugehen. Ja, kommen wir jetzt erstmal zum Film, um den es heute geht. Weapons, die Stunde des Verschwindens. Und ich muss sagen, der Film war für mich so ein Phänomen, ähnlich wie es auch im Frühjahr, Anfang Sommer mit Thunderbolts war, dass der, je näher der zum Kinostart kam, mit jedem neuen Teaser, mit jedem neuen Trailer, der kam, hat der Film sich für mich immer interessanter dargestellt. Das war bei Thunderbolt so, wo ich am Anfang noch so dachte, naja, von den drei Marvel-Filmen weiß ich jetzt nicht, ob der mich so am meisten interessiert. Und letzten Endes ist es jetzt der mir am meisten gefallen hat von den drei Marvel-Produktionen dieses Jahr. Und so ähnlich war es jetzt erstmal mit Weapons auch. Ich war sehr gespannt, wie der Film ist. Natürlich auch mit dem Cast, natürlich auch bisschen aktuell durch Julia Garner, die ja auch Shalabal in Fantastic Four First Steps gespielt hat. Oder der ehemalige Thanos, Josh Brolin. Ne? Und Alden Ehrenreich hatten wir ja in der Ironheart-Serie, da hat er ja auch mitgespielt. Das ist ja auch ein Marvel-Charakter. Also ist schon ganz witzig, dass da so viele Marvel-Charaktere mit dabei sind. Der hat ja den Sohn von Obadiah Stane gespielt. Also wenn ihr Ironheart nicht gesehen habt, dann ist es halt eben so. Aber im Prinzip waren alle drei schon im Marvel-Kosmos mit drin, natürlich. Und umso schöner war es jetzt, die auch in dem Film zu sehen von Zach Cracker, der seit 7. August in den deutschen Kinos lief. Ich habe mir dann im Vorfeld auch nochmal Barbarian angeguckt von ihm. Und ja, man merkt schon, das ist ein Regisseur, der probiert sich auf jeden Fall auch aus. Und ich finde, das merkt man hier auch bei Weapons so ein bisschen an. Willst du vielleicht mal kurz sagen, um was es denn in Weapons geht? Obwohl man eigentlich, wenn man ja auch die Trailer gesehen hat, ist es ja schon sehr offensichtlich. Also, da wird es ja eigentlich auch schon gesagt, die Prämisse.
Ja, gerne. Also ich kann ja trotzdem erstmal sagen, also, wir befinden uns in einer kleinen Stadt in USA, eine typische Kleinstadt. Und wir begleiten so ein bisschen die Grundschullehrerin Justine Gandy, die gespielt wird, wie du schon sagtest, von der Silversurferin Julia Garner. Und ja, und sie ist halt Grundschullehrerin und eines Nachts, 3.17 Uhr, wie wir ja auch schon im Trailer gesehen haben, verschwindet ihre gesamte Klasse, bis auf eine Ausnahme. Und ja, keiner weiß, was mit ihnen passiert ist. In manchen Überwachungsaufnahmen sieht man halt noch, okay, die sind anscheinend alle in einer komischen Pose rausgerannt. Mhm. Aber wohin in die dunkle Nacht, weiß niemand. Und natürlich denkt man natürlich auch erstmal, okay, in welche Richtung geht das jetzt? Nächsten Tag geht's ja darum, wie ist das alles dann passiert? Wo sind die hin? Was sagen die Lehrer dazu? Und natürlich steht sie so ein bisschen im Mittelpunkt des Geschehens anfangs, wo dann halt gedacht wird, dass sie was mit dem Verschwinden zu tun hat. Und ja, und die ganze Kleinstadt ist natürlich im Aufruhr. Das ist erstmal vorwiegend erstmal der Grundgedanke, glaube ich, hinter Weapons, ohne jetzt zu viel zu spoilern, wohin er dann noch geht, oder?
Ja, das ist eigentlich, ja gut, wie gesagt.
Willst du noch was ergänzen?
Nee, das ist ja mehr oder weniger das, was die Trailer auch schon so gezeigt. Also die haben ja die grundsätzliche Prämisse. Ich meine, dass da natürlich irgendein Mysterium dahinter ist, warum das passiert, ist ja klar. Ne? Aber das ist ja im Prinzip schon das, wie es so war. Ja, der Film. Also was mich auf jeden Fall überrascht hat, ist die Erzählweise. Weil die ja schon sich von einem Normalfilm, sag ich mal, ein bisschen unterscheidet, in dem Sinne, dass wir ja hier die Geschichte aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt bekommen. Also wir fangen definitiv ja bei Justine an, also der Lehrerin, und es geht dann, glaube ich, über den Joker-Charakter. Also im Prinzip arbeiten wir die Charaktere, die vorkommen, so nacheinander, würde ich jetzt mal sagen, ab. Und am Ende gibt's dann so eine Zusammenführung dieser Storylines, die uns dann quasi eine gewisse Auflösung generieren und uns dann zeigen, was halt so dahinter steckt. Ne? Also es wird natürlich punktuell auch immer mal eingestreut, warum das jetzt so passiert, weil wir dann so einen Charakter folgen, wo es dann so ein bisschen offensichtlicher wird. Aber es lässt natürlich auch ein gewisses Mysterium offen. Also wie ging es dir denn damit, so die Erzählweise? Hast du da deine Probleme mit oder hat es dir gefallen?
Genau, das war für mich auch erstmal anders, als ich es gedacht hatte nach den Trailern. Da hätte ich gedacht, dass wir wirklich die ganze Zeit dieser Justine Gandy folgen, dass das so ein bisschen die Hauptprotagonistin im ganzen Ding ist. Aber dass das im Prinzip, ich habe es mir mal aufgeschrieben, in 6 Teilen geteilt ist. Also, dass wir erst bei der Justine anfangen, dann, wie du schon meintest, mit dem Vater, mit Josh Brolin, dann, wie gesagt, erst zu diesem James gehen, zu diesem Junkie, dann aus der Sicht des Polizisten, und dann noch, weil wir vorhin bei Marvel waren, der Marcus, der Schuldirektor.
Benedict Wong hier. Der hat Wong gespielt. krass.
Der ja auch noch Dr. Strange vielen Begriff sein wird. Und dann zum Schluss halt alles, das so ein bisschen diese Puzzlestücke vereint in der Story von dem Alex. Das ist nämlich, so wie können wir ja, glaube ich, sagen, ich weiß nicht, wegen Spoilern, dass der Alex der einzige Schüler der Klasse ist, der nicht verschwunden ist.
Genau.
Und dass der halt dann genau noch da saß und ja, dass er schon, muss ich auch sagen, irgendwie schon ein komisches Auftreten hatte, wo wir noch die Justine verfolgt haben, dass ich dachte, okay, irgendwie, es wird nicht nur Trauer sein und Schock, irgendwie steckt da mehr dahinter. Da habe ich mir zumindest gedacht, dass irgendwas ist. Spätestens, wenn man sieht, wie er dann auch, wo sie ihn verfolgt, nach Hause, und der dann diese Tür aufmacht und du siehst nur diese dunkle Tür und er geht rein.
Das war schon ein bisschen creepy, ja.
auch wie die Tür, die Fenster alle zugeklebt sind mit Zeitungspapier, da war schon klar, dass da irgendwas koscher ist.
Ja, also ich streue jetzt auch einfach mal gleich auch die Spoilerwarnung mit ein, weil ich glaube, wir müssen hier Spoilerwarnung vorweggeben, weil es ist sehr, sehr schwierig, über den Film spoilerfrei zu reden. Deswegen, wenn ihr den noch nicht gesehen habt, dann macht erstmal Pause, guckt euch Weapons an und kommt dann wieder zurück. Oder ihr lasst euch spoilern von uns, dann bleibt gerne natürlich dran. Ich werde es auch unten natürlich in den Time-Marken reinschreiben. Deswegen, dass wir da auch ein bisschen freier reden können. Das macht es dann, glaube ich, auch ein bisschen einfacher bei dem Film. Genau, also Spoiler, Spoiler, Spoiler und let's go. Also, ich muss sagen, ich hatte schon so ein bisschen im Vorfeld gehört, okay, dass der Film eine eigene Erzählweise hat, die so vom Normalfilm so ein bisschen abweicht. Finde ich ja jetzt erstmal grundsätzlich auch nicht schlimm. Ist ja auch gut.
Was Neues probieren,
ja. Wenn man auch mal was probiert. Und das hat man ja auch schon beim Vorgängerfilm Barbarian gemerkt. Da hat ja Zach Cracker auch sich ein bisschen ausprobiert, was das angeht. Finde ich immer gut. Deswegen, ich finde es ja auch immer eigentlich interessant, wenn man also dieselbe Szenerie aus einer anderen Perspektive hat. Das finde ich ja immer gut. Und das hat man ja jetzt hier gerade jetzt, was die ersten zwei Parts angeht, von Justine und Archer, finde ich ziemlich gut. Aber dann auch so den Rest. Also klar gibt's da bessere, also schwächere und stärkere, aber ich finde es immer cool, wenn man dann, es gibt ja zum Beispiel auch den Film 8 Blickwinkel, wo ja auch so eine Explosion, ich glaube irgendwo in Madrid oder in Spanien, wo es war, dann auch aus verschiedenen Perspektiven gesetzt. Sowas finde ich eigentlich immer geil, wenn man sowas, weil dann immer so ein Puzzleteil noch dazukommt und hier und da und dort. Und das fand ich ja auch völlig in Ordnung. Also ich bin da relativ schnell fein mit gewesen. Und natürlich habe ich mir schon so gedacht, ja, als sie dann in die Klasse kommt und Alex ist der Einzige, der da sitzt. Also irgendwas, also nicht, dass er vielleicht der Verursacher des Ganzen ist, aber es muss ja irgendwas in irgendeiner Art und Weise mit ihm zu tun haben. Weil warum ist er der Einzige, der nicht verschwunden ist? Also, dass der irgendwas damit zu tun hat. Und du hast ja schon diese Anspielung gemacht, als er so nach Hause geht, die Tür, alles dunkel und die Fenster so abgeklebt und was ist da los, ne? Und das wird ja erst dann auch ein bisschen später im Film erst aufgegriffen, was da so passiert. Also wie ging's dir so damit? Also mit diesen Erzählen aus diesen unterschiedlichen Perspektiven halt einfach im Allgemeinen.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich fand's auf jeden Fall frisch, muss ich sagen. Wie du schon sagtest, habe ich schon lange so nicht mehr
erlebt in der Form. Ja, wüsste ich jetzt auch nicht, ne?
Also, nee. Und ich muss mal dazu sagen, das ist für mich ein kleiner Kritikpunkt schon an dem Ganzen. Wie du schon sagtest, Akt 1 und 2, also von der Justine und von dem Vater, fand ich super gut. Das waren auch Erzählweisen, die mir richtig stark gefallen haben. Ich muss sagen, Akt 3 und 4, so mit dem James und dem Paul, ja, es war spannend und ein bisschen actionreich, aber an sich ist das wieder so ein Moment, wo ich mir denke, das hätte man auch theoretisch komplett rauslassen können und es hätte trotzdem nicht so viel verändert an der Story. Also ich glaube, hätte man dann mit dem Markus-Part und mit dem Alex das so zusammengefasst, wäre es trotzdem ein schlüssiger Film geworden, weil was ich auch in den Kritiken öfter gelesen habe, war, dass er manchen vielleicht einen Tick auch zu lange ging und da ja in der Mitte so einen leichten zehn Moment hatte.
Ja das gut, jetzt öfter vielleicht so. Eine Perspektive zu viel, ja, das kann schon sein, ja, das stimmt.
Das ist so und ich muss sagen, das ist das, ich meine, am Ende hat es mit dem Alex-Part für mich alles Sinn ergeben, aber wo dann bei der Justine-Part so in einem Moment da in dem Auto, wo sie eingeschlafen ist und dann die Mutter so mit der Schere rauskommt, also erstmal war das ein richtig creepier Moment.
Der war wirklich tricky, weil er ja da auch mit den Erwartungen gespielt hat, weil man denkt ja so im ersten Moment, okay, Messer, Schere, wir wissen alle, was passiert, Messer, Hals, sie liegt ja auch so da, dass man eigentlich so, ne, dass dann einfach nur noch so in den Hals gestochen werden muss. Also da, wirklich richtig gut mit den Erwartungen gespielt, also das war ein richtig geiler Moment. Also da hat man auch richtig so, ich weiß nicht, wie es bei dir im Kino war, aber bei mir gemerkt, wie dann alle so, und dann passiert nichts.
Ja.
Also wirklich genial.
Also, ich muss aber dazu sagen, ich liebe zwar Horrorfilme, aber ich bin auch sehr schreckhaft.
Okay.
Also, das ist bei mir wirklich so, ich zuck dann schon ziemlich schnell zusammen. Da freut sich mein Freund auch immer, wenn er mich erschrecken kann. Also, das ist auch immer so ein Ding. Und ich war also in einem Kino im Bruchsaal und so, und da warst du, da gab es so eine speziellen Sitze, die vibrieren können, die
du kannst
mit der Vibration. Und ich dachte, war vorher noch nie in sowas und dachte mir so, oh Mensch, das wäre doch eine coole Sache, probierst du mal aus. Weil ich hatte sowas schon mal, wo ich F1 gucken war, und dann hatte ich die Sitze nicht genommen. Dachte mir so, Mensch, da hätte es doch gepasst. Wo ich drin saß, dachte ich mir, wie blöd ist das eigentlich bei einem Horrorfilm und ich erschreck mich. Und dann waren diese ersten Vibrationen dann genau in diesem Moment so eingesetzt, wo die halt auf das Auto zurennt mit der Schere, so dieses Stampfen, war dann so leichtes vibrieren. Und ich dachte mir so, also das hat so, da hatte ich so Schiss, da dachte ich schon, das hat mich so gekriegt, so ein Spannungsmoment, da dachte ich so.
Ja, der war gut.
Gemacht.
Der war schon.
Muss ich sagen, da war ich schon fast so ein bisschen enttäuscht in dem Moment, dass dann so Cut und nächster Akt, dass dann so dieser Übergang zu dem Vater war, weil in dem Moment dachte ich so, oh nee, wenn das jetzt bei jedem genau in dieser Spannungsphase gecuttet wird, hätte mir nicht gefallen, aber mit dem Alex-Part, wo wir nachher noch drauf kommen, der hat das dann vieles wieder gut gemacht, muss ich sagen.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, ich finde schon, diese Erklärparts fallen so nach hinten dann immer mehr ab und so, ne? Also ich würde sagen, bis Paul war das okay. Markus okay, weil dann ja auch noch so eine Situation passiert mit ihm. Fand ich auch noch gut, aber ja, dann hätte man es auch wirklich in dem Moment cutten können und wirklich sagen können, okay, jetzt kommen wir zur was heißt Auflösung, in Anführungszeichen, aber so, dass wir das Finale zumindest einleiten, sage ich jetzt mal so.
Ja,
ne?
Ja.
Und das fand ich schon ganz gut so. Nee, aber der Moment der mit dem Auto, das war schon wirklich gut, ja. Weil ich vor allem ja
sagen,
auch...
Ganzen Film, ja, erzähl.
Nee, alles gut, erzähl du.
Ja. Ich muss auch sagen, obwohl es ja ein Horrorfilm ist, muss ich sagen, gab es immer wieder Momente, wo ich schon fast so schmunzeln musste, wo schon fast so Comedy-Anleihen waren.
Ja, das stimmt,
also,
ja. Ungewöhnlich eigentlich.
Ich weiß nicht, ob es zum Beispiel an diesem Rennstil war, wie die immer so mit den Armen nach hinten gelaufen sind. Das hat mich so ein bisschen aus Kindheitszeiten an Naruto erinnert zum Beispiel.
Stimmt, ja. So jetzt, wo du sagst,
da auch immer so
das, ich war, das sagst du, irgendwie kommt dir das bekannt vor und so. Ich
kenn das nur.
Ja, das stimmt. Ja, das muss ich auch sagen. Also ich glaube, das war einer der Horrorfilme, also nicht nur dieses Jahr allgemein, also wenn man jetzt mal Horrorkomödie mal wegabzieht, glaube ich, wo man mit am meisten irgendwie wegen gewissen Momenten auch gelacht hat. Also das ist echt so, ja. Auch es ging, war bei mir im Kino
am Ende
auch so.
Also noch einen Moment. Also ganz am Ende können wir dann auch noch irgendwie mit den Kindern, da gab es so einen Moment, da
musste
ich schon,
voll,
da war ich
voll.
Erschrocken, da musste ich eher fast lachen. Also
ja,
da musste
ja,
ich eher,
ja.
Hatte ich schon so ein Schmunzeln im Gesicht.
Ja, das.
Also das spielt da gut mit den Erwartungen, aber ich habe mich auch mal ein bisschen mit dem Leben von dem, also der heißt ja ausgesprochen richtig auch der Regieposten Zachary Michael Krieger. Und der hat ja vorher viel mit Comedy zu tun gehabt.
Ah, okay.
Der hatte eine eigene Stand-Up-Comedy-Truppe auch gehabt, Anfang der 2000er, mit denen er auch durch die Städte gereist ist und da Auftritte hatte. Also der ist da schon eigentlich gut beseelt in dem Bereich. Und ich glaube, vielleicht hat er das daher auch ein bisschen mehr noch einfließen lassen, weil bei Barbarian war das ja noch weniger der Fall. Ja, merkt man es ja schon wirklich mehr so auch diesen.
Ja, das stimmt. Ja, aber es wirkt jetzt aber auch nicht irgendwie aufgesetzt oder sowas. Es ergibt sich halt irgendwie so aus dem Momentum raus. Also wie gesagt, wir sind ja im Spoiler-Part, als man zum Beispiel diesen Archer, also diesen Josh Brolin-Part haben, träumt der ja. Und in dem Traum sieht er ja quasi die Szenerie, wie sein Kind quasi das Haus verlässt. Und legt sich dann wieder zurück ins Bett. Und dann auf einmal sehen wir ja, also wir wissen ja in dem Moment noch nicht, wer es ist, aber wir sehen ja dann auf einmal ein fremdes Gesicht in diesem Bett liegen. Und er wacht auf und sagt dann, what the fuck, was soll die Scheiße? Und das ganze Kino hat gefeiert in dem Moment, weil jeder so dachte, what the fuck, was soll die Scheiße?
Ja, also
da habe ich mich richtig gefeiert in dem Moment hier und das Kino auch, also weil im Prinzip Josh Bro, der Archer-Charakter genau das sagt, was jeder im Saal gedacht hat, was soll die Scheiße hier. Ja, das war schon richtig gut. Ja.
Ich fand auch allgemein, seine Rolle war auch super, also ich meine, ich habe in ihm trotzdem, auch wenn er da ganz anders aussah, irgendwie immer noch so parallel manchmal zu Thanos so im Kopf.
Und ja, gut, so halt die Stimme halt.
Familienvater,
ne?
Ja, auch das, weil ich es ja genau in deutscher Synchro geguckt habe, ganz normal, hat das irgendwie, dann hört man so die Stimme und sieht diesen besorgten Familienvater, das war nochmal so was ganz anderes, aber ich muss sagen, er hat das gut rübergebracht, er hat alles auch versucht,
ja?
So, um seinen Sohn wiederzufinden und auch dem Ganzen hinter die Schliche zu kommen. Ja, am Anfang vielleicht auch aus Wut vom Motiv her so ein bisschen der Justine so ein bisschen zu Unrecht so die Wut an ihr auslässt und ablehnt. Aber ja, am Ende, kann man ja so viel sagen, arbeiten sie auch mehr oder weniger dann noch zusammen.
Ja, es kommt ja dann dieser Marcus-Fall dazu und da erfahren wir ja dann im Prinzip, dass dann auch eine Person für das Ganze verantwortlich ist. Und das ist ja Gladys, die Tante von Alex? Oder war es die Oma?
So wird es zumindest. Na, es wird, glaube ich, gesagt, dass es eine entfernte Tante
ist. Es ist eine Tante, ne? Es war jetzt nicht die Großmutter oder so. Ja, genau.
Also es wurde zumindest immer so gesagt,
ja,
glaube ich.
Ja, obwohl sie so vom Alter her können sie eigentlich auch seine Oma sein, würde ich jetzt mal so behaupten. Ne?
Die Darstellerin.
Aber ich glaube, ja, der Vater sagt, glaube ich, auch im Auto, ja, es ist Tante Gladys, die wir holen und die da bei uns einzieht. Ja, ja. Irgendwie so das. Also. Weil die taucht ja dann in der Schule bei dem Schulleiter Markus auf, beziehungsweise dann auch später bei ihm zu Hause. Und dann wird's, glaube ich, das erste Mal ein bisschen expliziter, sage ich jetzt mal.
Ja, also da müssen wir auf jeden Fall drüber reden. Also das war ja auch schon so ein unangenehmer Moment. Also ach, wo
voll.
Er bei dem Markus zu Hause klingelt mit seinem Ehemann, ist ja der Schuldirektor, ich glaube, das muss man dazu sagen, von der Schule, wo die Kinder halt verschwunden sind. Und ja, die hat sagt, ich weiß gar nicht mehr genau, die sagt dann, sie ist erschöpft, ob sie vielleicht reinkommen kann, ein Glas Wasser kriegt.
Ja, alles und das so, war halt so.
Er selbst einlädt.
Ja, so genau, das war halt so, ja, irgendwie, eigentlich will er sie nicht drinnen haben, aber dann sein Partner sagt dann, ja, du kannst sie jetzt nicht draußen stehen lassen, nee, kommen sie doch ruhig rein und sowas. Ja, das war halt so ein bisschen creepy in dem Moment. Er hat schon gedacht, ja, eigentlich will er das gar nicht, aber er kann sich jetzt auch nicht ganz erwehren, ne?
Ich glaube, da hat man auch gut mit diesen Erwartungen gespielt, mit dieser Gastfreundlichkeit, dass man einerseits natürlich diese alte Frau nicht draußen dann so stehen lassen möchte, aber das wurde halt dann so, ja, kann man ja sagen, wirklich ausgenutzt. Also wie sie dann auch in der Küche standen, dann so einfach schon, wo die diese Schüssel wollte, statt einem Glas, da dachte ich schon so, okay, also jetzt wird's wahrscheinlich schon eher in eine andere Richtung gehen.
Ja, und dann eskaliert's ja relativ schnell, weil sie dann von ihr, weil sie dann Haare abschneidet von seinem Partner und macht dann da irgendwas. Also man sieht's ja erstmal gar nicht so, dann ritzt sie sich auf einmal mit so einem Dornenzweig die Hand auf und lässt so Blut in die Schale und die beiden stehen, ah, ruf die Cops und irgendwas, was ist mit ihr? Und als sie dann so diesen Ast zerbricht, dann eskaliert's ja komplett, weil Markus wird ihr dann hörig und tötet einfach seinen Partner, aber auch wie, das war auch so unangenehm, weil es fängt ja quasi an, ne, die rangeln erst, er schmeißt ihn auf den Boden und dann tötet er ihn ja quasi mit Kopfstößen, indem er ihn mit seinem, also indem Markus seinem Partner mit seinem eigenen Kopf den Schädel einschlägt und man sieht dann so Schnitt auf sie, wie sie alles so wieder zusammenräumt und man hört im Hintergrund immer nur wieder, wie der Kopf, also wie dieses Matschgeräusch, oh, das war so unangenehm. Das
Geräusch, ja.
Da habe ich mir alles gedacht, also das ist aber auch ganz schön fies. Ich bin es mittlerweile ein bisschen gewohnt durch The Boys. Das ist ja auch eine sehr explizite Serie, da passiert ja sowas sehr regelmäßig. Deswegen hat mich das jetzt nicht ganz so sehr aus den Latschen gehauen. Aber ich dachte mir schon, uiuiui, also wenn das jetzt der Ton ist, wo das so weitergeht, oha.
Ja, also auf jeden Fall, also ich muss auch mal dazu sagen, gerade in der Szene, fand ich, hat man es noch gut gesehen, in dem ersten Moment, wo der Markus merkt, oh, er kann das nicht kontrollieren, da merkt man so richtig in seinem Gesicht, dass er sich so versucht, dagegen zu wehren und dann aber überhaupt nicht mehr kontrollieren kann und losrennt. So. Also
ja, das war dann auch krass, wie sie dann so quasi ja von Justine quasi, die ja dann die Haare so und rennt dann raus und wir sehen das so zusammen, so eine Collage, wie er das so durch den Ort rennt. Und dann kommen wir ja wieder zur Szene von ihr, wo sie an der Archer, Tankstelle oder? Steht und tankt.
Ja.
Und eigentlich Archer konfrontiert wird, oder was dann ist, glaube ich, war sogar so der Archer-Part eigentlich. Und Markus taucht dann dort auf und dann eskaliert in diesen Kaufladen hier. Also Wahnsinn. Also das war auch wieder richtig gut gemacht, halt, wie er halt auch von ihr so, also den quasi Drang hat, sie unbedingt zu töten. Ne, aber das erwischt ihn ja dann selber. Und das
lange auch diese Szene in der Tankstelle ging, immer wieder und nochmal geflohen und nochmal über die Kasse rüber und dann wieder raus und hinterher. Da war schon auch so ein langer Spannungsmoment da, muss ich sagen. Also das haben sie gut gemacht. Also ich habe schon fast gedacht, wo sie dann auch so den Zapfhahn so rausreißt von der Tanksäule, dass sie da irgendwas machen mit Anzünden oder irgendwie mit Feuer oder so.
Wäre vielleicht wieder zu naheliegend gewesen, ne? Ja. Aber wirklich gut gemacht, die Sequenz dann auch. Wie Justine kann ja fliehen, Markus rennt dann so hinterher her, wird dann selber von einem Auto erwischt. Ja, da hält natürlich der gute Zack auch mit der Kamera voll drauf. Also da muss man auch einen stabilen Magen haben, sage ich jetzt mal. Also darf man nicht zu empfindlich sein.
Ich muss sagen, der hat eine FSK 16, glaube ich. Ich muss sagen, die haben sie
dafür auch war er schon,
muss sagen, in Deutschland.
Ja, also wenn ich jetzt so an Bring Her Back denke, da war Weapons jetzt nicht weit davon weg, sage ich jetzt mal. Auch wenn es vielleicht bei Bring Her Back ein bisschen expliziter ist, vielleicht noch sogar. Aber trotzdem.
Okay, bin ich mal gespannt.
Ja, kannst du auf jeden Fall. Und und aber dann.
Ich muss sagen, der erste Moment, wo wir das noch aus der ersten Perspektive sehen, wo die an der Zapfsäule miteinander reden und man sieht von der Ferne aber auch so zurennen, wie der Markus auch zurennen, da dachte man auch erstmal so, okay, da konnte man ja noch gar nichts damit anfangen.
Man wusste ja den Zusammenhang noch nicht.
Also das war auch noch so gut gemacht, auch in dem Moment, das so einzusetzen. Ja, also
ja, vor allem, weil sie ja eigentlich auch ihr Vorgesetzter ist. Ne? Also sie ist ja Lehrerin, eben. Das ist ja der Direktor. Und sie sagt ja noch Marcus. Und dann ist der ja total im Wahn quasi. Ne? Und Archer konfrontiert ja eigentlich gerade Justine in dem Moment. Und Marcus durchbricht ja quasi die Situation gerade. Also das war dann...
Weil es gar nicht zu seiner Persönlichkeit passt. So.
Also ja, Marcus, voll, weil er war ja eigentlich eher so, ja,
wir
so
kriegen... ruhig gelassen, genau. Wir kriegen das alles hin. Und auf einmal, dass der, also wenn es jetzt wirklich jemand wäre, wie zum Beispiel später der Jamie, der Junkie, dass der jetzt schon emotional und psychisch schon angeschlagen ist, wenn der irgendwie durchgedreht wäre durch irgendwas, okay, das hätte man sich auch vielleicht nicht übernatürlich vorstellen können, aber bei dem, auch vom Charakter her, ja null. Und deswegen dachte ich so, das war spätestens der Moment, wo alle im Kino wussten, okay, jetzt wird es auf jeden Fall in eine sehr übernatürliche Richtung gehen.
Ja, genau. Und wie gesagt, die danach flacht so ein bisschen ab. Wie gesagt, den Paul fand ich so als Kontext mit Justine nochmal ganz interessant. Aber ja, so diesen Junkie-Plot hätte ich eigentlich nicht unbedingt gebraucht, weil der...
Also ja, da war ein gutes Szenenbild war, da fand ich da, wo er da in seinem komischen Zelt lag, da im Wald, wo er dann fliehen wollte, wo die Kinder noch dann mit diesen Clowns gemalten Gesichtern dann da im Wald so vor ihm auftauchen, so, wo die überall so versteckt im Wald waren.
Ja, ja.
Das war noch so, wo ich dachte, okay, und dann dachte ich mir, oh, rein logisch fand ich das ein bisschen schwierig, okay, dann fliege ich in ein Zelt, dachte ich mir so, okay. Und da dachte ich mir so, das war der einzige Moment, wo noch so ein bisschen Spannung da war in dem Part, so, wo ich dachte so, okay, krass, und dann schmeckt es, jetzt steht jemand vom Zelt, wer ist es jetzt? Da war noch mal so ein bisschen Moment da, aber an sich gebe ich dir voll und ganz recht, der und der Paul-Part, das waren für mich noch von den 6 Parts noch so die schwächeren, muss ich sagen, ja.
Also ich fand halt diesen Jamie-Part in dem Sinne halt noch mal interessant, weil er steigt ja dann in das Haus von Alex ein, weil er ist ja im Prinzip, ihm interessiert das ja eigentlich nicht mit den Kindern. Oder wahrscheinlich wusste, also mitgekriegt wird er schon haben, dass die verschwunden sind, aber eigentlich interessiert ihn das nicht. Der will ja irgendwie Geld haben, damit er sich Stoff kaufen kann. Und weil er ist ja dann so eine Person von außen, die auf diese Situation im Haus reagiert, was dort passiert oder passiert ist. Weil wir sehen ja die Eltern von Alex, die ja nicht mal im Wahn, ich weiß nicht, wieso hypnotisiert, einfach nur da sitzen. Also die reagieren nicht auf nichts in der Umgebung. Und er sagt noch so, wie es halt auch jeder im Prinzip machen würde. Ne? Er schnipst mal so, ey, alles gut, sorry, dass ich eingebrochen bin oder sowas. Und das,
ja, das war so cringe.
Ja, und das eskaliert dann halt auch irgendwie erst später. Und da fragt man sich ja, also da aus der Perspektive fand ich dann seinen Part dann interessant, weil er halt der Einzige war, der von außen auf diese Situation reagiert hat. Quasi, ne? Weil wir wussten ja auch nicht, was bei Alex so abgeht. Wir haben ja immer nur gesehen, wie er von der Schule ins Haus geht und das war's. Ne? Und was dann so der Grund war. Und wie du schon sagst, also der richtig auflösende Part ist natürlich dann der Alex-Part. Also hast du damit gerechnet, was dann so da drinnen dann passiert? Also hast du das kommen sehen?
Nee, also ich muss dazu sagen, also dass irgendwas Übernatürliches ist, wie gesagt, das war mir von vornherein klar, dass es jetzt aber in so eine okkulte Voodoo-Richtung geht, das hätte ich nicht gedacht, vor allem mit dem Zusammenhang mit der Gladys, mit dieser der Tante.
Ja. Obwohl die schon auch ein bisschen genau, creepy aussahen.
Schon, also auch wie sie so geschminkt auch schon und Marcus da im Zimmer saß und so, da war so ein bisschen überdreht und alles und so, da hat man schon halt, okay, weil die ja auch, man hat ja schon vorher gemerkt, wie die auch schon, wie gesagt, wie du schon meintest, bei dem James-Part, dass die halt dann da regungslos auf der Couch lagen, dass die jetzt nicht zum Elterngespräch kommen, war mir fast klar, aber bis dahin dachte ich wirklich auch noch, dass die Eltern eher irgendwie was Okkultes haben oder dass mit denen irgendwas nicht stimmt oder irgendwie da ein Wesen oder so ist, aber das ist jetzt sie direkt der Auslöser des Ganzen ist, dass sie hinter allem, kann man jetzt so viel sagen, steckt. Das war mir da noch nicht klar. Und dir?
Nee, also nicht so. Also, dass sie vielleicht irgendwas damit zu tun hat, ja, weil sie ja auch der Faktor ist, der dazugekommen ist. Weil ansonsten wären ja die Kinder vielleicht da vorher schon verschwunden gewesen oder sowas. Also, weil sie ja so der Faktor ist, der dann in die Stadt kommt. Ne? Und man erfährt ja mehr oder weniger, dass sie sehr krank ist, wahrscheinlich nicht mehr lange zu leben hat. Was mich bei dieser Auflösung sah, dass sie dafür verantwortlich ist, gefehlt hat, war so ein bisschen die Erklärung, weil was hat sie denn damit bezweckt? Also, weil das wurde ja null aufgelöst. Also mittlerweile zum Zeitpunkt der Aufnahme ist ja wohl ein Spin-off in Arbeit, dass sich um ihre Person drehen soll. Ich bin ja normalerweise auch nicht immer so ein Freund von macht zu viele Spin-offs, schlachtet's aus, aber hier finde ich es mal ganz interessant. Also wenn sie das wirklich so machen, dass der Endpunkt dieses Spin-offs dann ist, dass wir den Grund erfahren, warum sie in die Stadt kommt und die Kinder quasi einnimmt, das finde ich, würde ich dann gut finden.
Bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Also ich hatte es ja auch schon mal kurz irgendwie mal bei
Instagram in der Story gepostet.
Genau, und ich bin auf jeden Fall also gespannt, wer es auch macht. Also wer jetzt Regieposten hat, wer
also
dann da mitspielen
soll. Also am liebsten als Zach Cracker selber, würde ich sagen. Aber ja, man weiß es halt. Also zumindest, dass er dran beteiligt ist, hoffe ich zumindest.
Das wäre natürlich toll, aber ist der jetzt nicht, der ist doch jetzt in der Mache, glaube ich, für den neuen Resident Evil Reboot. Das ist er doch als nächstes, glaube ich. Habe ich jetzt in einem Interview gelesen.
Okay.
Das neue Reboot zu Resident Evil soll er, glaube ich, jetzt machen. Was soll's. Aber zumindest, das wäre eine Sache, wo ich mir denke, okay, könnte interessant werden. Je nachdem, wie lange sie was machen, wenn sie sagen, okay, die machen vielleicht so einen kleinen Sechsteiler als abgeschlossene Miniserie draus. Ja, das könnte spannend sein. Ich finde, hast du vollkommen recht, ich fand so ein bisschen die Erklärung. Okay, man merkt halt, sie ist schwer krank. Ich habe mir das erst noch so hergeleitet, dass ich dachte, macht sie das vielleicht, weil wenn sie, umso mehr Menschen sie kontrolliert, dass es ihr vielleicht irgendwie eine Lebenskraft gibt, weil sie hat ja auch immer diese Äste von ihrem komischen Baum dort abgezweigt, von dem sie dann dieses Ritual macht, dass der dann vielleicht wieder wächst oder blüht oder irgendwie, dass sie halt irgendwie das auch symbolisiert, wie viel Kraft sie noch hat oder wie stark ihre
Macht ihr Leben verlängert quasi damit, ja.
Genau, dass es irgendwie damit was ausmacht. Aber weil sie auch irgendwie so einen komischen Nebensatz gemacht hat, dass sie ja hofft irgendwie, dass es dann klappt oder dass dann irgendwie was funktioniert. Irgendwie so ein kleiner Nebensatz war da
ja,
mal.
Ja, es wird halt sehr, sehr offen gelassen, was sie damit eigentlich bezweckt. Ja. Also es wird nicht wirklich erklärt, warum sie jetzt diese ganzen Kinder quasi, weil man kann ja dann auch dazu sagen, sie hat sie quasi so vereinnahmt, dass sie halt in Alex Haus im Keller alle stehen. Und auch, sie leben ja auch alle noch, aber halt in diesem Wahn quasi, also wie so halt hypnotisiert quasi, ne? Also deswegen,
also ich muss auch sagen, der Alex-Part, der war für mich auf andere Weise auch nochmal so packend, muss ich dazu sagen. Weil wenn man dann sieht, dass er das so alles, das darfst du niemanden verraten, wie das auch schon wie ihm unter Druck gesetzt wird, damit er niemanden davon erzählt mit seinen Eltern, das war ja auch schon so eine schwierige Szene da am Tisch.
Ja.
Wenn sich gegenüber sitzen mit der Gabel, das war auch nochmal so eine sehr explizite Szene.
Ja, weil er ja da so ein bisschen rebelliert und Gladys dann sagt.
Verständlicherweise. Ich glaube,
ja, voll.
Die Erwachsene so reagieren.
Ja, voll. Also aus seiner Sicht auf jeden Fall komplett nachvollziehbar. Und Gladys ja dann sagt, ja, wenn du das irgendjemandem erzählst, passiert dann das. Und dann nehmen ja seine Eltern sich Gabeln und stechen so in ihr eigenes Gesicht rein. Und da lässt er ja, also man weiß schon, okay, oder man merkt schon, okay, der muss hier auf das hören, was sie sagt. Das fand ich schon ziemlich krass. Und weil man ja auch den Gedanken hatte, wir springen ja dann auch wieder in diesen Justine-Part, wo sie ihn ja fragt, willst du mir irgendwas sagen? Wenn du reden willst, sag's mir. Da merkt man ja schon, eigentlich will er es sagen, aber er kann es nicht sagen, weil er dann halt seine Eltern wahrscheinlich verlieren würde. Und also das war halt auch so sehr, sehr schwierig. Und ich fand's dann aber gut, dass man dann diesen Kniff gemacht hat. Du hast es ja vorhin schon erwähnt, dass Archer, also Josh Brolin quasi dann, obwohl er so sauer ist eigentlich auf Justine und für das Ganze verantwortlich macht, dass er dann trotzdem so sich gegenseitig quasi erklären und er dann sagt, okay, dann fahren wir jetzt mal dahin und gucken mal, was da los ist. Also fand ich ganz gut. Aber wie gesagt, trotzdem hat mir so, ich meine, klar, ich verstehe auch, dass man jetzt nicht jedes Mysterium auserzählt, aber ich hätte halt lieber eine gute Erklärung gehabt, warum sie das halt mit den Kindern macht. Also was denn ihr Ziel davon ist. Also will sie irgendwie, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, will sie ihr Leben verlängern, will sie die Jugend derer einverleiben. Also was war das Ziel des Ganzen? Weil das war nicht offensichtlich für mich im Film. Ich meine, klar, wenn sie jetzt wirklich noch einen Spin-off machen und da erklären, okay, fein, dann würde ich den Punkt auch ein bisschen wegstreichen, aber es ist halt so ein bisschen eine Erklärung, die mir jetzt hier bei Weapons gefehlt hat.
Genau, also warum auch genau dort? Also ich meine, okay, anscheinend war sie ja mit der Mutter von dem Alex irgendwie verwandt oder irgendwie hat sie einen Bezug zu dem, dass sie dann zu denen gekommen ist. Aber was genau ihre Mission? Man kann ja auch mal dazu sagen, auch so wie sie zum Beispiel beim Rektor aussieht, das ist ja alles nur eine Perücke und Schein. Die sieht ja wirklich schon, wenn sie
ist
alles
halt totsterbenskrank. Also ich vermute mal, also ich weiß gar nicht, ob es gesagt wird, aber ich denke mal Krebs oder irgendwie so.
Sieht in so eine Richtung aus, würde ich sagen, dass sie irgendwie was hat. Also ich muss sagen, und man muss ja dazu sagen, bevor ja diese Endszene da passiert, ist ja auch schon Paul, der Polizist, ist ja auch schon im Haus.
Ja, stimmt, der kommt ja auch noch.
Ist ja dann auch schon einer ihrer Geiseln, in Anführungsstrichen.
Ja.
Und was ich auch noch so erdrückend fand, also nicht nur, wie er dann, also das passiert ja alles schon in dem Haus da, dass die Eltern dann in diese Hypnose versetzt werden, schon viele Tage, bevor die ganzen Kinder verschwinden, ein paar Tage. Wie der jeden Tag nach Hause kommt und dann auch noch erstmal seine Eltern füttern muss, weil die sonst anscheinend innerlich dann verdursten und verhungern, wie er dann da sitzt und die immer noch füttert, dann einkaufen muss, damit immer noch Sachen da sind. Also allein das war so bedrückend und so, boah. Und dann auch diese Nacht, wo er vorher ja auch schon von seinen Klassenkameraden, wo er dann sagt, du musst jetzt von allen irgendwie einen Gegenstand holen, wo er schon überlegt in der Klasse.
Ja, hat er aber dann clever gemacht eigentlich, ne?
Mit den, ja genau, mit den Bildern, die dann von jedem, die jeder selbst
hat. Habe ich mir also gedacht, ne, bevor er jetzt von jedem irgendwas klaut, ist es eigentlich einfacher, wirklich dann diese Namensdinger einfach abzumachen halt, ne? Weil die hat ja jeder selber geschrieben. 17. Oder gemacht.
Ja, genau, also von 17 Leuten. Er hat ja auch erst, haben sie ja gut gemacht, er hat ja auch erst überlegt, wo er den einen Anhänger da
ja, genau.
und so gesehen hat, dass er erst gewählt hat, so macht. Aber ich habe auch gedacht, so, okay, wie willst du denn das jetzt auch an einem Tag
vor
so
allem, umsetzen? Das Ding ist ja auch, aus der rein logischen Sicht, wenn er jetzt jeden, in Anführungszeichen, was klauen würde, würde ja jeder fragen, wo ist das hin? Ne? Und wenn jetzt mal die Namensdinger weg sind, dann sagen, ja gut, dann machen wir sie halt neu oder so. Dann ist es halt eben so. Ne? Also eigentlich hat er schon ganz clever gemacht.
Wenn da einheitlich alle weg sind, das ist noch weniger dann Fragen, denkt man, okay, vielleicht auch ein Scherz oder irgendwas,
ja, als
wenn jemanden jetzt
genau.
von jedem persönliche Sachen fehlen. So. Deswegen hat er eigentlich schon schlau gemacht, so wie die dann zerstückelt werden, wie sie die alle zerreißt, dann damit die alle dann nachts kommen. Und das muss ja auch für ihn so traumatisch gewesen sein. Er steht damit dann da und sieht das dann oben an seinem Fenster, dass da irgendwas passiert, geht runter und sieht, dass die dann alle dann von den ganzen Straßen dann in der Nacht da angerannt kommen, die ganzen, seine ganzen Klassenkameraden,
seine ja,
ganzen,
das ist krass.
Zum Teil ja Freunde, und dann rennen die alle da mit rein. Und dann muss er die ja auch weiterhin
füttern. Stimmt, die muss er ja noch füttern, ja.
Das war ja auch so eine gruselige Szene, wie er dann unten steht und die alle dann mit der Suppe und so füttert. Boah, also das stelle ich mir ja auch, ich meine, klar, Fantasy-Horrorfilm, aber das stelle ich mir auch gruselig vor. Also Wahnsinn.
Ah, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Ja, also ich muss sagen, also ich weiß nicht, was du sagst, aber diese Momente, diese Spannungsmomente haben sie auf jeden Fall, hat der Zach Creature gut hingekriegt, fand ich. Also die hat er auf jeden Fall, haben mich auf jeden Fall mitgenommen, an die denke ich zumindest immer noch.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, er bricht halt oft mit einer Erwartung. Also wo man so denkt, okay, das, ich sag mal, in einem generischen Horrorfilm, um es jetzt mal böse zu sagen, wird es wahrscheinlich einen Jumpscare geben oder dies und das. Und hier ist es schon so, dass er immer mal, nicht nur mit dieser Autoszene, mit vielen Szenen, die in dem Film passieren, die Erwartung bricht, finde ich auch gut, ne? Ich finde halt nur so in manchen Punkten, weiß ich nicht, lässt es halt so ein bisschen nach oder da fehlt mir dann auch so ein bisschen die innere Logik, weil wir haben zum Beispiel ja auch die Szene, dass Archer quasi, als er so diese Überwachungskameras sieht, also es sind ja meistens diese Klingelkameras, und dann so die Standorte so ausmacht, wo die Kids so hingelaufen, oder die Richtung ausmacht, wo die Kids so hingelaufen sind, dann geht er ja zu auch Leuten aus, die ihr Kind verloren haben aus der Klasse. Und da hat es für mich so den Anschein gehabt, ja, sind die überhaupt auf der Suche nach ihrem Kind? Weil lassen sie mich bloß in Ruhe. Das sei doch froh, wenn du wenigstens einen hast, der irgendwie sich Gedanken macht, wo die Kids jetzt sind, weil die waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon eine gewisse Zeit nicht mehr da. So. Und dann habe ich mir schon gedacht, Junge, also da würde ich doch die Person, ob das je skurril, ist ja egal, ob das jetzt skurril ist, sein Vorhaben oder nicht, aber unterstützt den Mann doch und dann so abweisen und bloß, also als wenn man das schon akzeptiert hat, dass das eigene Kind halt nicht mehr da ist oder so, das fand ich halt ein bisschen merkwürdig in dem Moment.
Ja, von der Reaktion her gebe ich dir voll recht, also ich meine, wenn das jetzt das eigene Kind wäre, würde man noch nichts unversucht lassen, dann das irgendwie aufzufinden oder irgendwo zu helfen. Ich meine, klar, man hat diese in der Schule diese Veranstaltung, wo dann von allen die Eltern da sind und Fragen stellen können und so, aber auch danach, ich meine, wie gesagt, egal wer, wenn dann irgendwie ein Elternteil eine Idee hat, würde man noch versuchen, die umzusetzen. Das war so ein bisschen von der Logik her so ein kleines Loch, würde ich sagen.
Hat man ein bisschen, oder halt auch, ist jetzt blöd natürlich auch gesagt, aber ich meine, Alex' Eltern, die müssen ja auch wahrscheinlich zu einer Arbeit gehen oder sowas und die scheinen ja dann auch schon tagelang nicht mehr draußen gewesen zu sein. Gut, ich meine, der Vater war natürlich dann in der Schule, okay, kann man als Gegenargument dann sagen oder so, aber selbst da hat man ja schon gemerkt, irgendwas stimmt mit dem nicht, ne, das, also, ja, weiß ich nicht, also sind minimale Kritikpunkte, will ich jetzt auch gar nicht zu groß machen oder so, aber da habe ich mir schon so gedacht, weiß ich nicht, also das ist natürlich storydienlich, um die Geschichte weiterzuerzählen, verstehe ich schon, aber da hätte ich mir halt ein bisschen mehr gewünscht, dass jetzt vielleicht die Eltern sagen, ja klar, ich will mein Kind ja auch wieder haben, ich unterstütze sie, Archer.
Ja, da habe ich auch noch so eine Szene, ganz am Anfang beim Justine-Part zum Beispiel, wenn ich dann merke, also man hat ja gemerkt, auch das haben sie ja auch gut gemacht, dass es ihr richtig psychisch schon zusetzt, wie sie sich dann auch den Alkohol holt und dann so ein bisschen abends versucht abzuschalten, weil sie wirklich dann, kann ich mir auch vorstellen, wenn du von der ganzen Kleinstadt dann verdächtigt wirst, dass du von dem Verschwinden der Kinder dann verantwortlich bist. Aber ich glaube, wo ich mir auch dachte, wo sie dann nach einem Monat, wo die Schule wieder geöffnet wird, dann wieder zurückkommt an die Schule und so und ja wirklich wieder arbeiten will, wo ja der Direktor noch sagt, nein, und auch keinen Kontakt zu dem Alex und alles und so. Ich meine, klar, sie will helfen, das aufzuklären, aber ich glaube, ich wäre umgezogen. Also ich hätte da nicht mehr.
Ja.
Also meine,
na, wie du schon ja, sagst, verstehe ich schon.
Story voran, es ergibt alles Sinn vom Storyplot her, aber ich dachte mir auch so, ich meine, wenn sowas passiert und du bist selber schon, wie es ja auch gezeigt wird, so traumatisiert und hast auch immer so kleine, schon Albträume und kleine Vorfälle und alles, dein Auto wird beschmiert,
also der,
alles.
Der Jumpscare hat mich auch gekriegt bei ihr. in ihrem Part. Der hat mich, also ich bin ja normalerweise eigentlich nicht, dass ich es kommen sehe, aber manchmal denkt man sich schon so gewissen Momenten hier, ah, der hat mich gekriegt, der war auch fies, der war gut gemacht.
Ja, also das fand ich auch gut. Ich habe erst schon im ersten Moment habe ich gedacht, okay, ist das jetzt wirklich bei ihr, aber haben sie dann in eine Traumsequenz gepackt, fand ich super, fand ich so immer besser. Also auch bei allgemein jetzt gesagt, unabhängig jetzt von dem Film, finde ich auch bei anderen Filmen immer besser, wenn man so macht, als wenn man jetzt sagt, okay, die stellen sich was vor, was nicht da ist. Da ist für mich immer so eine Grenze, wo es ganz schnell dann trashig wird. Da finde ich so viel besser in so einer Traumsequenz. Ich meine, abgedrehte Träume, auch Albträume hat, glaube ich, jeder von uns schon mal gehabt. Das kann man sich viel besser auch stellen, als wenn man sagt, okay, man stellt sich eine richtige Person vor, die irgendwo dort steht, die gar nicht da ist.
Ja, auf jeden Fall. Aber das war schon gut. Obwohl ich auch finde, dass er es nicht übertrieben hat mit den Jumpscares. Also es ist wirklich...
Ja, genau.
Also
dezent. Das ist ja auch so ein Punkt. Gerade bei Horrorfilmen hast du es ja öfter, dass ja viele Horrorfilme komplett einfach zugesäbt sind mit Jumpscares, nur um diese Spannung und diese Angst zu halten. Und das macht er gerade mal nicht, finde ich. Das war, er hat so, wie du schon sagtest, so picky Momente, wo er ab und zu das hat, aber sonst einfach die Spannung anders produziert. Wie gesagt, der ganze Alex-Part war für mich bis zu der Endszene, wo dann im Prinzip dieser große Kampf da in dem Haus stattfindet, war für mich eigentlich Spannung, weil ich einfach dachte, oh Gott, dieser Junge, der ganze Tag von dem muss ja Anspannung gewesen sein, nicht aufzufallen, niemandem was zu sagen. Ja, also krass.
Ja, also es ist ja dann im Endeffekt so, dass wir dann so diesen, eigentlich haben wir ja so diesen Zusammenschluss von allen Parts und alles mündet in Alex Haus.
Mhm.
Und also das sind ja wirklich dann alle Charaktere, die wir bis dahin begleitet haben, da. Und ja, da geht's auch munter zur Sache, würde ich jetzt mal so sagen. Also wirklich nicht ohne, ich meine, wir wollen es jetzt, glaube ich, auch nicht on Detail jetzt alles komplett auseinanderklabustern, aber man weiß natürlich dadurch, du hast es ja schon gesagt, dadurch, dass die Eltern von Alex, dass Paul alle hier unter dieser Fuchtel der Macht stehen von Gladys, kann man sich schon vorstellen, dass da Justine und Archer nicht einfach so reinlaufen können, ne? Also können sie schon, aber ob sie da auch so wieder rauskommen, das wissen wir noch nicht. Und da eskaliert es halt auch wirklich komplett dann so am Ende halt, ne? Plus, und das fand ich halt wirklich smart, also wie Alex dann auch das für sich gelöst hat, weil er ja dann im Prinzip dann auch seine Schulkollegen ja quasi rächt. Und ich fand es so diesen Moment, als er das tut, was er tut, und wir sehen dann so Gladys Blick und du denkst so, oh fuck. Und da ist es halt so, auf der einen Seite natürlich Horror, aber man musste halt auch so lachen, weil sie so, da gibt's ja auch so viele witzige Momente, wo der Typ so den Rasen mäht und du siehst so die Kamera, die so zwei Häuser zwischendrin filmt und du siehst dann so erst Gladys laufen und auf einmal kommen diese ganzen Kinder hin. Das war wirklich gut. Und ich fand das auch teilweise heftig, wenn man so, weil teilweise ist ja die Kamera so hinter dem Kind her, das rennt so durch die Glasscheibe durch die Glastür durch oder die springen durch die Fenster. Klar, wird wahrscheinlich auch ein bisschen digital oder was weiß ich gewesen sein, ne? Keine Ahnung. Aber das war wirklich gut gemacht. Also da war ich wirklich so im Zwiespalt, soll ich mich jetzt totlachen, soll ich das jetzt ernst? Also es war halt wirklich, weiß ich nicht, also es hat irgendwas mit einem gemacht, weil ja die letzte Szene mit ihr ist ja schon sehr heftig dann. Also fand ich schon stark das Ende. Hat er schon echt schon gut gemacht und finde ich ja wesentlich besser wie das Barbarian-Ende.
Ja, also können wir ja irgendwann mal sagen, das meinte ich auch am Anfang schon mit dieser lustigen Szene. Das war ja dann die, wie gesagt, wo die Kinder dann alle losrennen und wirklich einfach straight in alle Häuser durch, auch über Zäune und alles, also. Und dann wirklich diese Endszene, wo sie halt endlich die Gladys einfangen, die vor dem wegrennt und dann ja wirklich da, also kann man ja sagen, zerfleischen, also wirklich dann auseinandernehmen. Also, ja, ich musste auch, das war der Moment, wo ich wirklich am meisten...
Das ganze Kino hat bei uns gelacht, also es war Wahnsinn.
Ich glaube, es war auch, weil die Kinder ja an sich jetzt nicht irgendwie groß entstellt waren oder irgendwie gruselig aussahen und es auch am Tag spielt, ich glaube,
das hat auch viel gemacht, dass man sagt, guter Punkt, ja.
Ich glaube, wenn das jetzt im Dunkeln irgendwie gewesen wäre und die hätten irgendwie nach hinten gedrehte Augen oder
so. Ja, genau, immer diese weiße Augen. Ja, dann gut, das wäre dann vielleicht auch wieder zu viel Horror-Klischee gewesen halt. Ja, stimmt schon. Ja.
Eben, also das haben sie schon gut gelöst, aber es war halt, also war halt wirklich mal was anderes. Hat man so auch nicht so oft gesehen. Da hätte ich dann noch eine Frage zu der Szene davor, wo die im Haus waren. Da hat zum Beispiel die Eltern haben noch oben vor ihrem Zimmer gestanden und da hat die doch mit Salz oder so eine Linie gezogen.
Genau.
Da habe ich nicht ganz verstanden, warum dieses Durchbrechen dieser Linie jetzt diese Wut auslöst bei den Eltern. Die sind auch dann total ausgerastet, wo er auch dann diese Linie überschritten hat. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich weiß, was du meinst. Das wurde ja schon im Trailer oder Teaser so ein bisschen angedeutet. Da hat man ja schon diesen Schuh gesehen, der diese Linie über... Und das ist im Film sehen wir ja, dass es Alex ist. Naja, ich habe es halt so verstanden, dass sie quasi quasi, so wie sie es ja bei den anderen, bei Markus zum Beispiel auch gemacht hat. Sie hat ein Haar von Alex genommen, hat diesen Stock schon zerbrochen, aber solange diese Linie da ist und er die nicht überschreitet, greifen ihn seine Eltern nicht an. Weil ist er geschützt davor. Weil, aber sobald er diesen Kreis übertritt, fängt diese Wirkung von diesem Stockzerbrechen dann an. Und das merken wir ja dann auch, ne? Also seine Eltern, die rasten ja da komplett aus.
Die Türen vor allen Dingen, wie sie die Türen dann anfangen zu zerschlagen mit dem Kopf da durch und alles und so. Oh, Wahnsinn, das sah auch krass aus, ja. Bis er sich im Badezimmer eingeschlossen
hat. Genau. Also so habe ich es mir erklärt, dass er halt so, also dass sie diesen Bann quasi schon gemacht hat, dass sie halt eigentlich ihren Sohn umbringen. Also wenn die halt die Linie nicht da gewesen wäre, wären sie gleich auf ihn zugerannt. Und solange er halt von dieser Linie wegbleibt, passiert ihm nichts. Ne? Und es war ja auch ein bisschen so eine Art Schutzmaßnahme, damit er halt auch nicht in den Raum reinkommt halt quasi. Ne? Also das, deswegen hat man das so gemacht. Aber er hat ja dann relativ gut auch schnell reagiert. Ich meine, das war ja auch im Angesicht des Todes mehr oder weniger, muss man ja ganz ehrlich sagen. Also wenn seine Eltern ihn erwischt hätten unter dem Wahn oder in dem Wahn, dann hätte er, glaube ich, auch nicht mehr lange zu leben gehabt. Und und dann,
wie gesagt, hat ja auch nicht viel gefehlt, muss man dazu sagen. Hat ja auch nicht viel gefehlt, dass die Eltern.
Ja. Also, aber da hat er wirklich gut reagiert dann halt auch mit dem, also halt auch clever halt einfach, ne? Also jetzt nicht irgendwie so offensichtlich, dass er sich einfach so eine Bürste von ihren Haaren nimmt und dann da macht im Prinzip so dasselbe und dann, sie merkt das ja auch sofort, oh. Und das ist halt dann eskaliert, sondern, ja. Ende der Film, in dem Archer, also wir haben da dann noch so wieder diese Kinder-Off-Stimme, die wir ja schon zu Beginn des Films haben. Und Archer nimmt seinen Sohn, die anderen Eltern tauchen auch auf, aber wird sich halt mehr auf Archer konzentriert. Und
ja,
der nimmt seinen Sohn mit oder sein Kind mit und dann Ende.
Die Off-Stimme hat doch dann nochmal gesagt, dass Alex doch dann zu einer Pflegefamilie kam, dass er zu einer Familie kam, bei der er jetzt aufwächst und dass einige der Kinder doch nach ein paar Monaten oder zumindest wieder sprechen konnten oder so. Also, dass die anscheinend wirklich dauerhaft irgendwie zumindest davon Schäden getragen haben. Das war irgendwie dadurch nach irgendwie.
Ja gut, weil halt wahrscheinlich auch dieser Bann halt nicht mehr aufgelöst werden konnte halt, ne? Dadurch, dass sie ja dann nicht mehr existiert hat. Und das ist halt einfach auch so der Punkt, wie gesagt, das habe ich mir halt vorher schon so gedacht, was hat das bezweckt? Halt. Also, was wollte sie damit erreichen halt? Das bleibt halt so ein bisschen offen, aber ja, trotzdem muss ich sagen, der Film hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, als Horrorfilm war der wirklich gut. Er hatte so punktuell so ein bisschen, wie gesagt, sehr explizit. Aber so als Unterhaltungshorror war der wirklich spannend. Also, man saß da wirklich drin. Ich sag ja, das ist halt so ein bisschen das Paradoxe auf der einen Seite. Man lacht schon relativ häufig im Film, aber trotzdem ist es irgendwie ein Horrorfilm halt, das ist ja keine Komödie, ne? Aber irgendwie, er schafft es halt gut, diesen Film das so zu verweben.
Definitiv. Und ich glaube, also, das kann man ja auch mal kurz sagen, das haben ja anscheinend viele bis jetzt auch schon so gesehen, weil ich habe mal rausgesucht, er hatte ein Budget von 38 Millionen und hat, also stand, was ich jetzt rausgesucht, 16.8. schon über 120 Millionen eingespielt. Stark. Für einen Horrorfilm ist das ja richtig gut. Ich glaube, daher kam wahrscheinlich auch die Prämisse, dass sie gesagt haben, die machen nochmal ein Prequel mit der Serie. Und damit, ich habe mal geguckt, so was dieses Jahr sonst, sie hatten ja dieses Jahr wirklich ein Jahr mit vielen Horrorfilmen, was wir ja schon gesagt haben, die ja auch sehr gut performt sind. Und damit würde er sich hinter The Sinner und Final Destination auf Platz 3 gerade einreihen, ne? Und das nach.
Nicht verkehrt.
Ich muss dazu sagen noch.
Erzähl.
Ich muss dazu sagen, also ich gebe dir voll recht, es war auf jeden Fall was Neues, was Frisches, auch diese leicht humoristischen Elemente in einem Horrorfilm einzubringen. Die Erzählweise war frisch, hat man so wie gesagt nicht oft gehabt. Und auch die Charaktere, wie gesagt, auch die Julia Garner hat ihre Rolle super gemacht und die Amy Madigan, so heißt die Oma Gladys oder Tante Gladys, die ist ja auch schon, ich habe mal geguckt, die ist schon 75, also ja, hätte auch wirklich als Oma durchgehen können. Haben ihre Rolle auch super gemacht. Also von daher, wie gesagt, für mich nur kleine Abzüge in der B-Note sind für mich diese Zwischenparts, wie gesagt, von dem Paul und dem James. Hätte es für mich auch in der Länge vielleicht nicht gebraucht. Hätte man vielleicht auch einfach einen anderen Part. Das
ja, man hätte es vielleicht auch einkürzen können. Ja, das stimmt schon. Ja.
Genau, weil man kann dazu sagen, mit 128 Minuten Laufzeit über 2 Stunden für einen Horrorfilm ist schon ganz gut, wenn man sagen, ganz schön schon ein etwas längerer Film.
Aber du hast ja vorhin schon gesagt, dass du dir so manchmal so ein bisschen so Längen gedacht hast.
In der Mitte hatte ich so ein bisschen so das Gefühl, dass so leichte Längen
waren. Aber langweilig war er eigentlich nicht. Also es war immer so eine gewisse Grundspannung war schon immer irgendwie da. Also weiß ich jetzt
nicht. Ja, also ich will auch nicht sagen, dass das. Ich wirst du jetzt auch sehen, also wenn ich jetzt bewerten müsste, ich gebe ja bei mir immer so eine Bewertung von 1 bis 10. ich war irgendwo, ich habe irgendwo zwischen 6,5 und 7. 7 hätte ich ihn vielleicht so gegeben.
Ja,
so in den Dreh hätte ich ihn gegeben.
Gehe ich mit, vollkommen. Ja. Ich vielleicht glaube, sogar, also ich persönlich Erwartung, vielleicht sogar noch einen Ticken höher, aber ja, kann man auf jeden Fall mitgehen, voll.
Gerne, du wieder, ich sage ich auch mal bei mir im Podcast, weil ich habe immer das Gefühl bei meinen Gästen, dass die immer ein bisschen dazu angehalten sind, dann, wenn ich jetzt sage, ja, ich denke, gib dir eine 7, dann sagen die immer, naja, ich hätte dir ein bisschen anders bewertet. Dann sag ich mal, bitte raus damit, dafür sind wir ja unterschiedliche Menschen.
Also ich sage jetzt einfach auch mal so in auch in Bezug dessen dieser drei Filme, die jetzt im August kamen, ohne jetzt auf die anderen zwei näher einzugehen, von den dreien war er für mich definitiv der unterhaltsamste.
Okay.
Also Together und Bring Her Back. Nicht, dass die schlecht waren, also versteht mich nicht falsch da draußen. Also die haben auch alle ihre Momente, aber als am unterhaltsamsten, muss ich ganz ehrlich sagen, war wirklich der Weapons in Gänze.
Mhm. Und also jetzt mal von mir so eine Frage. Und würdest du dann sagen, dass du, also jetzt musst nichts zu den anderen groß sagen, aber würdest du den von der Bewertung her auch am höchsten sehen? Weil du sagst, hast du nur unterhaltsam gesagt? Oder würdest du sagen?
Ja.
Ah, okay, krass.
Ja. Also weil er, glaube ich, diese Mischung aus den Elementen, die er verwendet, am besten hinbekommt. Und das ist bei den anderen nicht, dass die es schlecht machen. Wie gesagt, man muss ja immer heutzutage so ein bisschen was dazu sagen. Also die machen das auch okay, aber von den drei Filmen ist er für mich auf jeden Fall der, der die beste Mischung von allen Elementen hinbekommt, die er in seiner Story, in seinem Film beinhaltet. Hm. Der hat da die beste ausgewogen. Ich meine, klar, ist vielleicht leicht auch ein unfairer Vorteil, weil natürlich die Filme, die anderen zwei ein niedrigeres Budget hatten und der jetzt wahrscheinlich auch der beste ist, so von der Handwerklichkeit her, sage ich jetzt mal. Aber von den dreien jetzt im August auf jeden Fall, würde ich schon sagen, ist das der, also für mich persönlich der unterhaltsamste. Also wie gesagt, ich würde sogar vielleicht sogar auch mit einer 7,5 oder 8 gehen sogar, weil es halt auch so ein bisschen das ist, was so mein persönlicher Horrorgeschmack mittlerweile halt auch so ist. Also der hat da eine relativ gute Mischung hinbekommen. Also bin ich, also aber man kann so, ich glaube, wir sind da auch relativ ähnlich, was die Bewertung angeht. Also durchaus positiv, definitiv.
Ja, also ich glaube, ich bin ein bisschen auch voreingenommen, weil ich hatte einige Kritiken schon vorher gelesen. Mhm. Ich habe mir auch mal jetzt im letzten Mal so mal einige Fachzeitschriften, was so Film und Serien angeht, da hatte ich mir mal.
ist doch voll okay, unterwegs. Klar.
Und da war ich in so einem großen Buchladen in Frankfurt gewesen und habe gedacht, so, okay, jetzt hast du mal, was es nicht so Klatschblätter, sondern richtige Zeitschriften über Film und Serien und so gibt. Und da hatte ich mir mal, ohne Werbung zu machen, die Virus und die Cinema und so geholt.
Ah, Cinema,
damals
klar.
Ein bisschen, haben sie auch schon so ein bisschen gegengelesen, was die so dazu, die haben ja auch Interview gemacht mit dem Zach Krieger und so, was die dazu so halten, und die waren ja alle so über alle Maßen vom Thron her gestoßen. Die haben ja gesagt, das ist ja hier 10 von 10 Filmen, das ist der beste Horrorfilm, den sie seit Jahren gesehen haben und alles. Und mit den Erwartungen bin ich halt reingegangen, weil ich das so mehrmals gelesen habe, auch wie gesagt, wenn man jetzt andere große Filmkritiker und so in Deutschland hört, die waren ja auch alle durch die Bank weg, waren ja alle sehr, sehr positiv. Dann hat man ja immer noch ein gemischtes Bild, aber da war ja immer wirklich alles sehr, sehr gut, und deswegen habe ich gedacht, okay, mit der Bewertung reinzugehen, war vielleicht auch falsch, hätte ich auch das alles ausblenden und müssen noch mehr, dann wäre vielleicht mir auch noch ein Ticken besser, so wie bei dir, aber deswegen war für mich vielleicht so, dass ich sage, okay, so 7, ja. Aber gut, wie gesagt, Bring Her Back habe ich noch nicht gesehen, daher bin ich da mal gespannt, was da noch kommt. Oh, ja, aber trotzdem ein guter Film, den ich jedem, der sich für Horror interessiert, empfehlen kann.
Das ja, auf jeden Fall. Definitiv. Also wie gesagt, für mich auf jeden Fall. Ich meine, ich habe ja auch Sinners und auch Final Destination gesehen. Ah, aber es war schwierig. Also in Punkten würde ich sagen, ist vielleicht der eine oder andere, also Sinners vielleicht sogar qualitativ sogar noch mal ein bisschen stärker auf jeden Fall wie Weapons, für mich persönlich. Aber ich sehe es ja auch immer so, du sagst ja jetzt gerade, wenn die ganzen Profis, Kritiker, das ist, 10 vor 10 und dafür ist Kino gemacht. Das ist auch richtig, der ist fürs Kino gemacht. Das ist auf jeden Fall ein toller Kinofilm. Aber ich sehe es ja auch immer so, es ist ja auch noch Potenzial da, es besser zu machen. Mhm. Und wenn jetzt nochmal ein Film kommt, der besser ist wie Weapons, wie willst du den denn bewerten, wenn Weapons schon 10 von 10 ist? Willst du dann eine 12 von 10 geben? Geht ja nicht. Also deswegen, ich sag mal, wie gesagt, 7, 8 von 10 oder wenn ich so jetzt bei Letterboxd 4 von 5, ich glaube, weil so eine volle Punktzahl, da muss halt auch wirklich alles von vorn bis hinten stimmen. Und dafür sind halt für mich dann schon minimale Kritikpunkte, aber es sind Kritikpunkte da. Und ich meine, wie gesagt, die kann man ja vielleicht mit einem Spin-off, kann man das vielleicht auch, da kann man den ja im Nachgang vielleicht sogar dann auch noch mal ein bisschen höher werden, wenn man die vielleicht dann in Kombination sieht oder sowas. Aber ich kann ja nur erstmal das bewerten, was ich jetzt sehe. Und ich würde ihn trotzdem, also von diesen ganzen Horrorfilmen dieses Jahr, würde ich den schon relativ weit oben einpacken. Also weil er halt auch einfach meinen Geschmack in großen Teilen getroffen hat, auf jeden Fall. Ja, also deswegen.
Ja, wie gesagt, ich finde das ja gerade immer erfrischend, wenn andere auch noch ein bisschen von der Meinung abweichen. Deswegen gucke ich mir genauso auch gerne auch manchmal von anderen Kritikern die Sachen an, die dann einen Film, den ich vielleicht selber super fand, ein bisschen zerreißen und sagen, war überhaupt nicht ihr Fall. Einfach auch um diese, also andere Ansichten zu hören. Vielleicht gibt es ja auch Sachen, die habe ich einfach nicht so gesehen.
Ja, also,
die
geht mir ja auch so. Gelegt. Ja, ja, klar. Also, genau. Aber ich finde eher auch so, dass in dieser Kritiker-Bubble, dass es oft so ist, dass du nicht mehr so einen Zwischenbereich hast. Du hast entweder ist was ein Meisterwerk oder irgendwas ist totaler Schrott. Und dazwischen gibt's halt, aber es gibt halt auch einfach mal so solide Filme. Ne? Die machen jetzt nicht besonders viel richtig, die machen jetzt nicht besonders viel falsch. Es gibt halt auch was dazwischen. Und das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist halt einfach
definitiv so. Sehe ich auch so. Aber ich muss sagen, ich glaube, 2025 können wir uns glücklich schätzen über dieses Horrorjahr, was wir bis jetzt hatten.
Auf jeden Fall.
So viele gute, ich weiß ja nicht, wie, das hast du jetzt noch gar nicht erwähnt, der war nämlich gerade bei den Einnahmen her auf Platz 4. 28 Years Later, wie du zu dem standest. Den fand ich, also ich persönlich war auch was anderes und auch nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie deine Meinung dazu war.
War okay. Also hat halt jetzt ehrlicherweise nicht so meinen persönlichen Geschmack getroffen. Also, ich merke dann halt relativ schnell, wenn das jetzt nicht so das ist, was ich so mag, was mich so anspricht, dann nicht, dass ich das dann verurteile komplett, aber da merke ich dann so, ja, okay, da ist dann das Interesse eher so ein bisschen gering, sage ich jetzt mal. Aber ich würde den jetzt auch nicht als schlechten Horrorfilm oder Film an sich betiteln halt. Ne? Vielleicht wird es ja dann auch mit der Fortsetzung noch mal ein bisschen besser, die ja im Januar kommt.
Genau, es kommt ja schon im Januar dann. Ich muss dazu sagen, bei mir war es zum Beispiel genau andersrum. Ich fand zum Beispiel, abgesehen von den letzten 5 Minuten, die ich ein bisschen drüber fand, fand ich zum Beispiel, nicht schlecht, aber ich fand zum Beispiel The Sinners, ich weiß, den haben viele gefeiert. Mir war das ein bisschen manchmal mit den Vampiren und was die konnten und so ein bisschen schon wieder drüber, wo ich mir meinte, ja, okay, ich verstehe auch diese ganze Black History, die da reingepackt wird und die Hintergrundgeschichte und alles. Aber das war zum Beispiel, da hatte ich auch mal mit Luisa drüber geredet, das war zum Beispiel wieder nicht ganz so mein Fall. Aber deswegen meine ich ja, finde ich es ja so gut, dass es gerade so alles
wieder. Ja, bei Sinners war halt einfach so, das Ding, dass du, also ich fand die ersten 2 Drittel super, die waren gut gemacht, aber ich fand dieses Ganze, also ich meine, du hast ja jetzt schon gesagt, es geht ja um Vampire, aber gut, der Film ist ja jetzt ja schon ein bisschen draußen, weil das fand ich halt einfach dann auch erstens mal zu schnell abgehandelt. Irgendwie, also ich weiß nicht, das ging ja nur auch ein paar Minuten. Gut, ich habe jetzt auch keine Uhr dabei gehabt, aber also ich sag mal, alles zusammen, glaube ich, ging das keine halbe Stunde. Oder maximal eine halbe Stunde. Und das fand ich dann auch zu generisch. Also ich verstehe, warum viele den Film, es ist definitiv auch kein schlechter Film. Und die ersten 2 Drittel mit Michael B. Jordan in der Doppelrolle, das ist wirklich super. Und der hat einen guten Charakteraufbau. Und es gibt ja auch diese Plansequenz in dieser Scheune. Und die auch fantastisch ist, wirklich. Ich habe mir den Song auch schon auf Spotify schon ein paar Mal angehört. Aber ich fand ihn hinten raus, weiß ich nicht, dass der so also nicht, dass der schlecht ist, aber also für mich ist der jetzt aber hinten raus auch kein Meisterwerk. Also das ist jetzt, wenn ich, das habe ich auch schon teilweise in anderen Filmen gesehen, wie da mit der Figur des Vampir umgegangen wird. Also da fand ich wirklich das letzte Drittel fand ich sehr generisch, ehrlicherweise. Also, aber wie gesagt, ist ja auch unterschiedliche gesagt, Meinung, ist ja völlig anders. In Ordnung. Also das ist, ich glaube, man bewegt sich da auch oft so in einem kleinen Bereich, was jetzt gut, schlecht, Mittel angeht und sowas. Und es ist ja ein Stück weit immer persönlicher Geschmack. Aber wie gesagt, ich finde heutzutage, es wird zu sehr immer in dieses eine Extrem, sei es jetzt extrem positiv oder negativ, gehauen. Und ey, sag doch einfach mal, es ist halt eine 5 von 10 oder eine 2,5 von 5. Und dann ist das auch in Ordnung. Ne? Das ist, muss man halt auch mal so sehen. Ne?
Definitiv gebe ich dir voll recht. Ich weiß nicht, ich habe ja auch schon viele Folgen von dir gehört, aber machst du Ende des Jahres, machst du doch bestimmt auch irgendwie in der Weise irgendwie eine Jahresbest oder eine Top 10 oder irgendwas.
Ja, natürlich. Rückblick gibt's immer Jahresfilm und Serienrückblick, ja.
Ja, werde ich bestimmt dieses Jahr auch das erste
Mal machen. Ja, ich hab's am Anfang immer zusammen oder die ersten Jahre zusammen gemacht, aber mittlerweile habe ich mir dann schon so gedacht, ja, das wird immer too much, wenn du Filme und Serien in einer Folge, das wird immer zu viel. Also mittlerweile versuche ich es auch immer zu trennen, wenn es geht.
Es ist auch schwierig, finde ich, wenn du beides so ein bisschen vermengst, weil ich meine, Filme und Serien ist auch nochmal ein bisschen was anderes, finde ich, so von der Machart und wie das aufgebaut ist auch. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte, würdest du denken, Weapons, um so einen Abschluss für den Film zu finden, sagen, dass der in deinen Top 10 vielleicht auftauchen würde?
Stand jetzt auf jeden Fall.
Ich meine, wir haben ja erst August.
August, also Stand jetzt auf jeden Fall. Also ich würde schon, weil ich habe ja jetzt kein Halbjahresfazit gemacht dieses Jahr, aber ich finde es halt im Kinobereich echt schwierig, weil ich finde, dass wir dieses Jahr auch wieder nicht so diesen einen Überfilm haben. Also man hat viele gute Filme, aber es ist, also was halt wie gesagt Deadpool Wolverine für mich war, habe ich dieses Jahr auch wieder nicht gehabt. Also persönlich vielleicht Thunderbolts, ne, was, den ich relativ cool hoch halte, aber so allgemein bisher auf die Filme, die gekommen sind, also auf jeden Fall ist Weapons Stand jetzt auf jeden Fall. Also ich könnte jetzt den Platz natürlich noch nicht sagen, weil natürlich dieses Jahr noch ein bisschen was kommt.
Gut, ja.
Aber Stand jetzt würde ich den schon als, weil ich, wie gesagt, gehe immer so nach dem Unterhaltungsprinzip, wird der auf jeden Fall da irgendwo mit auftauchen, ja. Und ich sehe auch ehrlicherweise nicht mehr so viele, die dem noch Konkurrenz machen können. Also klar, so manches hat man vielleicht auch noch nicht auf dem Schirm, was vielleicht so überraschend aufploppt. So ein paar große, aber jetzt, ja, der ist schon auf jeden Fall, denke ich mal, der wird mit dabei sein, ne? Glaube ich schon. Und bei dir?
Ja, wollte ich gerade sagen, also bei mir persönlich, ich bin mal gespannt bei Bring Her Back noch, aber einer von den dreien wird es definitiv reinschaffen. Wie du schon sagtest, so ein großer Überflieger, so ein Masterpiece, 10 von 10 hatte ich dieses Jahr auch noch nicht gehabt. Thunderbolts, gebe ich dir recht, von den Marvel-Sachen bis jetzt dieses Jahr das Beste auch für mich gewesen, gerade weil es auch mal was anderes war und auch nicht so oberflächlich, sondern auch mal tiefgründigere, traurigere Themen mit verarbeitet hat. Von daher wird der definitiv bei mir auch mit drin auftauchen und ich würde die drei Horrorfilme jetzt mal dann so ein bisschen vergleichen. Wie gesagt, vielleicht dann noch mit nächsten Monat mit The Long Walk und Conjuring 4, so diese 5 und dann mal gucken. Definitiv wird von denen jemand bei mir auch in der Top 10 der Filme, ich werde es auch mit Serien extra machen, auftauchen.
Ja, das ja, sehr ausgewogen dieses Jahr mal wieder.
Ja.
Aber ist ja auch nicht schlimm. Also das zeigt ja auch, dass es viele gute Filme gibt. Nur weil ich jetzt sage, es gibt nicht diesen einen Überfilm, heißt das ja nicht, dass wir irgendwie nur durchschnittliche Filme haben. Das heißt aber, dass viele Filme auf einem relativ guten Niveau sind und dass man sich da schon schwer tut. Ich meine, es ist ja eh auch immer so eine subjektive Sache, so eine Top Ten oder, ne, also da ist ja jeder auch was anderes. Ist ja auch sehr individuell, was das Ganze angeht.
Das sagen wir ja auch, glaube ich, du ja genauso wie ich ja auch, dass es ja auch immer auch irgendwo unsere Meinung widerspiegelt.
Ja, immer. Also wenn jetzt einer um die Ecke kommt und sagt, ich sehe eure Punkte, eure Kritikpunkte jetzt nicht, ey, völlig fein, dann ist das halt eben so, ne? Aber ich kann ja nur meine Perspektive jetzt sagen, beziehungsweise wenn ich eine Kritik gelesen habe, vielleicht darauf ein bisschen eingehen, aber ich versuche ja immer so unbefangen wie möglich in die Podcast-Aufnahmen zu gehen, damit man jetzt nicht zu sehr vielleicht eine andere Kritik dann als Vorlage nimmt oder sowas, ne? Genau.
Definitiv.
Ich glaube, da hat man trotzdem jetzt in der letzten Stunde rausgehört, dass wir, glaube ich, Weapons durchaus empfehlen für Horrorfans. War auf jeden Fall ein Highlight im August, oder wie ich es ja immer so schön sage, machen wir eine Schleife drum um diese Folge. Und ja, vielen Dank, Thorsten, also für deine Zeit, dass du die hier genommen hast. Und hört natürlich gerne jetzt am Mittwoch natürlich, wenn ihr die Folge Flimmerkiste aktuell hört, in Thorstens 18. Folge rein. Habt ihr schon gehört, worum es geht? Oder höchstwahrscheinlich geht. Wird ja noch ein bisschen mehr drin sein. Aber seid gespannt. Ne? Lasst euch auch mal ein bisschen überraschen. Und bitte?
Definitiv. Ich wollte mich auch noch mal bedanken, dass ich hier sein durfte, Marco. Auf jeden Fall hört auch bei allem weiter rein, was du so machst. Ich bin auch immer großer Fan. Und seitdem ich dich jetzt kenne, höre ich auch bei allen Folgen immer rein, was du machst. Und ja, genau, also wie gesagt, freue mich auch immer über jeglichen Kommentar und Zuschriften, auch bei den alten Folgen, wie gesagt, ist ja auch immer themenabhängig, jeden gefällt was anderes mehr.
Gerne nachhören, und also es sind ja auch immer viele gute Erwähnungen dabei, also das passt schon, deswegen hört da gerne rein. Ich werde auf jeden Fall den Szenerie-Podcast von dir auf jeden Fall alles in die Shownotes verlinken, sowohl Instagram als natürlich auch den Podcast selber, also guckt da gerne bei Thorsten vorbei, gibt's auch regelmäßig schöne Instagram-Posts und Stories, da könnt ihr einiges erfahren an News und Neuheiten, neue Trailer und so weiter und so fort. In diesem Sinne, wenn euch die Folge gefallen hat, schreibt es gerne auch mal in die Kommentare, sei es jetzt bei Spotify oder natürlich auch bei unter dem Instagram-Post. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Was da kommt, verrate ich noch nicht. Lasst euch überraschen. Seid gespannt auf jeden Fall. Und danke nochmal, Thorsten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Euer Margo.
Tschüss.